Colada Astra Astra. Colada Astra. Colada Astra Astra. Colada Astra. Colada Astra Astra. Colada Astra. Colada Astra Astra.
Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between, willkommen zu Astra Colada, dem Kulturpodcast Nummer 1 aus Hamburg. Wir haben Folge 157. Es ist der 23.03.2023 und ich bin es, Ihr Führer.
Willkommen zu Astra Colada.
Ja, ihr hört es gerade, Daniel Hüttmann ist wieder da. Für euch war er nur eine Woche weg, aber für mich war er gefühlt eigentlich zwei Wochen weg. Es hat sich aber angefühlt, als wenn es drei Monate wären. Das ist komisch, man sich hat über mehrere Monate oder gesehen zweieinhalb Jahre eigentlich jede Woche mindestens einmal
Minimum,
dann sind diese zwei Wochen, die man auseinander ist, fühlen sich dann an wirklich wie Jahre.
Ja.
Ihr habt das Gefühl, Als du nicht da gewesen bist, so wie lange hast du denn nicht mehr gesehen? Einen Monat oder so?
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht. Ich habe auch gedacht, die Tour war viel länger, als sie eigentlich war. Also ich habe gedacht, ich war viel länger weg.
Genau, weil der Daniel war nämlich mit Edu Sayer unterwegs.
Wupp, wupp.
Einmal im Stehen und einmal im Sitzen.
Siebenmal im Stehen und viermal im Sitzen.
Was hast du gemacht? Hast du Edu Sayer, hast du den von der Bühne runtergeschubst in den Pit hinein oder wie? Oder warum hat er sich sein Bein verknackst?
Aua, ist das verknackst. Ich mit meinem Bein. Nee, also wir glauben alle ganz stark daran, dass er sich einfach die ersten Konzerte einfach übernommen hat und zu viel rumgerannt ist und vor allem immer mit dem linken Bein ständig aufgestampft hat. Er ist so ein Stampfer, weißt du? Also, weißt du, so beim Abgehen halt mit dem Fuß auf den Boden stampfen und die meisten Bühnen...
So wie Till Lindemann,
nur halt ohne Feuer im Arsch. Und die meisten Bühnen geben ja nicht wirklich zurück, also der Boden. Also, weißt du, das ist ja meistens hart.
Ja. So.
Und dann ist es natürlich ziemlich anstrengend, die ganze Zeit auf dem Boden rumzuballern wie bescheuert. Und wenn man sich auf eine Tour nur stimmlich vorbereitet und nicht körperlich, bedeutet, wenn man nur zu Hause sitzt, isst, mit seinen Freunden abhängt, Playstation spielt und scharfe Baguettes isst, dann kann das natürlich ziemlich schwierig werden. Das weiß
und
er auch.
Und sonst halt immer nur auf dem Bett rumhüpft.
Genau, immer nur auf dem Bett rumhüpft. Und er hat sich einfach das Knie völlig verbasselt. Also wirklich, also das war wirklich so schlimm, dass der halt wirklich nicht mehr laufen konnte. Und wir den mit zwei Leuten halt wirklich tragen mussten, auf die Bühne, aufs Klo, in den Backstage. Wir hatten den letzten Tag einen Rollstuhl einfach, hab ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft, weil der einfach überhaupt nichts mehr konnte. Und so dementsprechend musste er die letzten vier Shows halt tatsächlich im Sitzen machen, was natürlich auch extremst anstrengend ist, weil im Sitzen 90 Minuten singen, du bist selbst Sänger, du weißt, wie anstrengend das ist, im Sitzen zu singen.
Ja.
Und dann halt auch noch zu rappen und zu singen, ist halt echt, also ich muss sagen, Respekt, großen Respekt davor, dass er das durchgezogen hat, dass er mit Schmerzen und mit Scheiße die vier Shows durchgezogen hat, auf jeden Fall, weil halt auch im Nightliner schlafen war natürlich ziemlich ätzend, weil jede Bewegung dem Bein natürlich nicht gut getan hat und auch weh getan hat. Und so ein Nightliner wackelt ja nun mal relativ häufig beim Fahren. Also ich, wie gesagt, größten Respekt, dass er das durchgezogen hat. Andere Künstler und Künstlerinnen hätten definitiv abgesagt und die vier Shows definitiv nicht mehr gespielt.
Na, aber der ist ja noch jung, der ist heiß.
Genau, der ist jung und heiß, genau.
Das hat man auch gemerkt. Ich habe dich ja besucht in der Großen Freiheit. Das war das erste Konzert, was ihr gespielt habt. Edu Sayer ist ja ein Hamburger Künstler, noch ein relativ junger Künstler. Wie alt ist denn der? 23? 27?
Ja, 25, 26, 27. Irgendwas um den Dreh.
Dann ist er doch gar nicht so, dann doch gar nicht so jung, wie ich gedacht
noch
habe.
Noch jung.
Ja, also schon, gegen uns beide ist er ein junger Hüpfer, aber
Jungsprung.
Ich fand, du hast mich ja hinten auf die Bühne eingeladen. Ja. Das war eine interessante Show.
Ja,
junge Kids gehen wieder feiern.
Ja, junge Kids gehen wieder feiern und drehen halt auch völlig frei. Ne? Also das war auch wirklich bei jedem Konzert so. Also die Tour war im Endeffekt hinterher wirklich zu 100% ausverkauft, was mich natürlich mega gefreut hat. Es gab halt so die ersten drei Reihen, bestehend aus 95% Mädels, die ihn eigentlich nur angehimmelt haben und das Handy raus hatten und nur gefilmt haben. Gefühlt auch 99,9% der Show. Dahinter ein großer Pulk aus Typen und ab und zu mal ein paar Frauen. Ab der dritten Reihe war halt Holland in Not. Also wirklich mit Rumspringen und Pogo und Wall of Love und mehrere Kreise aufmachen und
durchdrehen. Hab ich gesehen.
Und das war halt auch bei jeder Show so. Also das war echt irre.
Circle Pit des Todes.
Circle Pit
des Alle Todes. Haben gewartet auf den Circle Pit.
Völlig krass. So. Und wir haben bei der zweiten Show, habe ich unserem Timo gesagt, er soll das Ganze doch nochmal auf die Spitze treiben und halt die Menge teilen wie Moses. Und das Ganze nicht Wall of Death nennen, sondern Wall of Love, weil das einfach besser passen würde. Und das hat jeden Abend herzzerreißend gut funktioniert. Und die haben sich auch nicht dabei umgebracht, wenn die aufeinander zugelaufen sind, sondern das war eher so ein Aufeinanderhüpfen und dann so ein bisschen Pogo tanzen.
Das müssen die jetzt ja auch alle lernen. Ich meine,
das müssen die auch alle lernen.
Ich habe das ja gesehen, welches Alter da vorne halt rumhängt. Mhm. Das war schon ein bisschen süß. So.
Auf jeden Fall.
Edo, mal mir ein Tattoo. Mhm. Edo, mach bitte eine Story.
Ja.
Auf mein Handy.
Ja. Handys auf die Bühne schmeißen und hoffen, dass Edo das Handy nimmt und dann halt ein Foto oder ein Video macht. Das Handy natürlich gesperrt, selbstverständlich. Wie viele Handys ich auf der Bühne nach der Show hatte und kleine Mädels, die immer noch in der ersten Reihe geblieben sind und dann danach ihr Handy wieder haben wollten. Das war unfassbar. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Hallo, das ist mein neues iPhone 14 Pro Max.
Bitte.
Ich schmeiß mir eben 1700 Euro auf die Bühne.
Aber wirklich.
Aber ich möchte es nachher auf jeden Fall gerne wieder haben.
Ja, völlig bekloppt. Also völlig bekloppt. Und dann halt auch gesperrten Bildschirm. Was willst du denn damit anfangen? Was willst du mit dem gesperrten Bildschirm anfangen? Also mal ehrlich jetzt, man kann auch kein Handy auf die Bühne schmeißen, wo der Bildschirm gesperrt ist. Dann mach doch schon das Video an und lass es einfach laufen und schmeiß es dann halt einfach auf die Bühne. Weißt du, dann kann man das nehmen und was machen.
Richtig. Früher hat man noch irgendwie Unterwäsche auf die Bühne geworfen.
BHs hatten wir. 2, 3.
Ehrlich?
Ja, 2, 3 BHs hatten wir. Aber das haben die
Mädels wollten schon die nachher auch wieder haben.
Nee, den wollten sie nicht wieder haben. Das haben die Mädels haben das aber nicht während des Konzertes ausgezogen, sondern einen von zu Hause mitgebracht. Auch süß. Nein, es war wirklich ein sehr, sehr entzückendes und sehr liebenswertes und sehr freundliches Publikum. Also bei keiner Show gab es irgendwie großartige Ausfälle, dass da irgendwie rumgepöbelt worden ist oder dass, weiß ich nicht, Mädels belästigt worden sind oder Typen belästigt worden sind oder dass es irgendwie Schlägereien gab. Gar nicht. Die haben alle sehr schön aufeinander aufgepasst. Und das habe ich halt Timo auch direkt bei der ersten Show gesagt, dass wenn er sieht im Publikum, weißt du, dass irgendwas passiert, dass jemand hinfällt oder weiß ich nicht, jemand ruft irgendwas, so dass er da irgendwie so ein bisschen drauf achten soll, dann sofort die Show unterbrechen soll und sagen so, ey, hier ist Security, da und da und da ist was, geht da mal hin. So, und das hat er von der ersten Show an super durchgezogen und dementsprechend war natürlich die Show immer ein bisschen länger, weil die Kids halt echt reihenweise umgefallen sind, muss man ganz klar sagen. Also Hamburg war da noch gar nichts gegen, in Berlin haben wir, glaube ich, locker 50, 60 Kids rausgezogen. Ein Typ hat sich die komplette Kniescheibe weggeballert im Moshpit, der andere hat sich irgendwie mit das Bein verrenkt oder keine Ahnung was. Und dann sind die halt alle rausgezogen worden und einfach zu viel getrunken, zu viel geschmissen und dann einfach die Hitze, weißt du, und zu wenig Wasser getrunken.
Bilder wie 2004 bei Hatebreed.
Ja, so ungefähr. Aber wir haben das alles ganz toll hingekriegt und wir waren eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne, flauschige Reisegruppe und es gab keinen Stress, auch untereinander nicht. Probleme wurden sofort angesprochen, was ich am Anfang auch gesagt habe, bitte schleppt das nicht mit euch rum, ne, und sagt das 3 Tage später, dass euch was auf den Sack gegangen ist, sagt das bitte sofort. Wurde gemacht, es war auch nie viel, was einem auf den Sack ging, was auch wieder sehr schön war. Wir hatten einen Tourhund dabei, wir hatten Rosi dabei. Rosi war die Hündin von unserem Trucker Matze.
Mm.
Und Rosi war ein Pitbull-Labrador-Mischling. Alter, den Kopf eines Pitbulls, aber nur in klein, ja. Und den Körper eines Labradors. Du kannst dir nicht vorstellen, wie süß das aussieht. Wirklich nicht. Und halt total auf alle fixiert, die irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie ihr Kuscheleinheiten geben. Und die waren halt immer den ganzen Tag da. Und hing die über dem Backstage rum, hatte da ihr kleines Plätzchen, wo sie geschlafen hat. Dann sind wir ab und zu mal mit ihr Gassi gegangen und so. Das war schön. Ein Tourhund zu haben ist voll schön. War auch für alle drumherum sehr schön, weil der Hund sehr viel Ruhe gegeben hat. Also alle Künstler bei uns haben sich halt immer den Hund geschnappt und haben sich mal so kurz 10, 15 Minuten aufs Sofa gelegt und den Hund einfach nur gekrault und gestreichelt. Und dann waren sie immer ganz beseelt danach. Das war immer sehr schön.
Du siehst ja auch sehr beseelt danach aus. Also dafür, dass du jetzt 2 Wochen lang unterwegs gewesen bist, bist du mit ziemlich guter Laune hier gerade
schon,
am Start.
Ne? Ich bin,
ja, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir uns jetzt 2 Wochen lang nicht gesehen haben und ich komme jetzt hier rein und dann sagst du erstmal nicht Hallo.
Weil das so meine Art ist?
Ja, weil das so deine Art ist so und moin so und dann guckst halt irgendwie weiter auf deinen Laptop und wartest, bis ich mich irgendwie hingesetzt habe und dann gönnst du dir diese 10 Minuten einfach, torkelst dir hin und dann schaltest du wieder den Daniel Hüttmann-Knopf an und dann ist er wieder für die Hörerschaft alles gut. Nee, aber jetzt, ich musste dich sogar einfach mal 2 Minuten länger halten.
Ja, ich habe dich auch lange nicht gesehen. Da brauch ich den Haukedrücker.
Oh.
So, das war so. Man vermisst ja auch die ganzen Leute auf Tour, die man lieb hat.
Und wie lange bist du jetzt hier wieder in Hamburg?
Bis zum 12. April und dann geht die Marian-Tour los.
Und wie lange bist du dann weg?
Ich glaube bis Ende des Monats und dann bin ich eine Woche hier und dann ist Alexander Knappe und dann ist Sommer.
Alexander Knappe, du machst Alexander Knappe. Kannst du mir nochmal erzählen, wer Alexander Knappe ist?
Kann ich nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ich glaube, es ist irgend so ein Pop-Dude. So, glaube ich.
Ich kenne doch.
Google
das,
mal.
Ich google das jetzt mal hier. Wer ist denn
das? Es ist nicht der Typ, der bei DSDS gewonnen hat und Musicals macht. Nicht der.
Nee, das ist Alex. Oh,
Christensen, nein.
Ne, Alex Christensen, der ja auch noch bei Tarzan gespielt hat, in der neuen Flora.
Ja.
Der von sich aus gesagt hat, so, wisst ihr was, so diese Deutschland sucht den Superstar, ist eine ganz tolle Sache gewesen. Ich mache jetzt erstmal einen auf Tarzan.
Ja.
Und der war sogar letztes Jahr bei dieser großen Jesus verabschiedet sich Tour auf RTL mit dabei.
Ach, guck mal an, stimmt.
Ne, hier das Sakrileg.
Ja, das Kreuztragen.
Das
so.
Kreuztragen mit Alexander Klaas.
Genau, Alexander Klaas heißt er. Aber Alexander Knappe, ich weiß einfach nicht mehr.
Alex, du nimmst einfach einen Job an, ohne zu wissen, was das für ein Künstler ist.
Naja.
Alexander.
Es gibt so Jobs, die nimmt man einfach an.
Alexander Knappe ist ein Sänger auf jeden Fall. Alexander Knapp ist ein deutscher Sänger, der durch seinen Auftritt in der ersten Staffel der Sendung X-Faktor bekannt wurde. Derzeit spielt er mit Freiwild, unter anderem bei Sony Music.
Mit Freiwild?
Was? Ist das ein Problem jetzt, oder was?
Wo, das steht doch nicht wirklich da.
Ja.
Hä, was steht da?
Derzeit ist er mit Freiwild unterwegs, als Support.
Quatsch.
Doch.
Quatsch.
Nein, ist er nicht.
Alter, so, ich wollte sofort den Job gekündigt, Alter. Safe, instant. Instant.
Also derzeit ist er bei Sony Music unter Vertrag. Er konnte sich ja bisher mit 4 Alben in den Charts platzieren. Boah. Und wir kennen ihn mit seinen Songs.
Sie liebt den DJ. Und
Zweimal bis unendlich.
Ah ja, den kenne ich sogar.
Ohne Chaos keine Lieder.
Nee.
Oder auch das letzte Album heißt einfach nur Knappe.
Oh, geil.
Der Knappe.
Ja, wird gut, mit Sicherheit.
Musik an, Welt aus. Ah, das ist, weil ich wieder zu Hause bin. Bis meine Welt die Augen schließt.
Ah, das ist bestimmt eine Ballade.
Ja, also Singles hast du sowas wie Sing mich nach Hause. Frei, lauter Leben, viel zu lang her. Du und Ciao.
Könnte sich auch Jan Böhmermann ausgedacht haben, die ganzen Dinger. Ja, das ist auf jeden Fall im Mai und dann kommen schon wieder die Festivals. Und weiter denke ich gerade auch.
Das ist so ein bisschen, ist das ein Freundschaftsdienst, oder?
Nee, ich habe den Job halt bekommen und das war in der Tagesgarage nicht so cool.
Also wie lange bist du mit dem unterwegs?
Das ist so ein Special-Ding, der spielt mit so einem Orchester. Wir spielen hier in Hamburg zum Beispiel Leishalle. Das sind glaube ich nur 7 Termine oder 8 Termine, glaube ich, nur. Und der spielt halt, das ist so ein Orchester-Ding.
Aber auch wenn ich in sein Gesicht gucke, der sieht eher aus, als wenn er der Torwart von VfL Bochum wäre. Also guck ihn dir nochmal an. Aber
ja, guck, auf dem Bild sieht er wirklich aus, als würde er Fußball spielen.
Ja. Super Typ.
Nee, das steht jetzt an, aber jetzt steht erstmal an, wieder klarzukommen, so aus diesem kleinen Tourloch rauszukommen. Dafür brauche ich erstmal 2 Tage. So, eigentlich hatte ich da gestern für Sonntag, aber irgendwie war der ganze Sonntag so schnell wieder vorbei und darum werde ich morgen.
Warst du gestern nicht draußen und hast einfach mal gesagt, so, ey Mann, schönes Wetter, komm, wir gehen spazieren, schön durch den Wald.
Nee, tatsächlich gar nicht.
Am Samstag habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, das ist jetzt wieder seit langer
Zeit. Schön.
Jetzt das ist wieder so eine lange, nach langer Zeit wieder ein Tag für Stay Drinking. Mhm. Ich habe einfach gesagt, komm, es ist 12 Uhr, lass mal genüsslich in so ein Bierchen trinken. Und es fühlte sich genauso an, dass man es machen musste. Also ich würde ja sonst nicht nach draußen gehen und ein Bier trinken. Mhm. Aber da in der Sonne zu sitzen, bei diesem Flohmarkt, war voll schön. Und dann kann man ja in Hamburg auch noch einfach mal wieder zum Hafen fahren und dann noch ein Bier trinken. Und dann kann man auf dem Kiez alle Leute besuchen, die man gerne hat. Und so war ich, saß ganz lange mit einer Freundin und einer anderen Freundin am Sommersalon, war dann noch im Bahnhof Pauli.
Genau, du hast ein Konzert gesehen. Ne?
Genau, ich habe mir Charakter.
Was war das denn?
Charakter. Oh, wie kann ich das am besten beschreiben? Es ist wieder so einer dieser Künstler, dieser jungen Künstler, die an mir vorbeigegangen sind. Also ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt so im Bahnhof da 300-400 Leute halt hinzieht.
Ja. Ein deutscher Künstler?
Also ist ein deutscher Künstler, auch ein Hamburger Künstler.
Oh.
Eigentlich, ich glaube Hip-Hop. Also ich denke mal, er würde sich selber als Hip-Hop bezeichnen. Ich würde eher sagen, es ist irgendwie eine Mischung aus Four Lin und Revolverheld.
Okay, also mit Band?
Mit den typischen, ich habe jetzt einen Schlagzeuger dabei und ich habe jetzt meinen Gitarrenlehrer dabei.
Okay.
Und mein Gitarrenlehrer, der macht jetzt auch noch die Backings und das war schon irgendwie die ersten 2, 3 Songs war es ganz gut produziert so und im Nachhinein habe ich noch gedacht, so ja, ach, aber auf der anderen Seite, gönne ich diesen neuen KünstlerInnen, die jetzt gerade auf der Bühne stehen und wahrscheinlich auch das erste Mal auf der Bühne stehen und wahrscheinlich auch das erste Mal so groß auf der Bühne stehen, auch wie so ein Edo irgendwie nochmal ein, zwei Jahre, damit das dann auch Acts werden. Ja, weil das ist mir nämlich aufgefallen, also ohne irgendwie böses Blut zu verschreuen. Ja. Man hat dann auch bei der Edo-Sire-Tour dann gemerkt, oder auch als ich hinten gestanden habe, so geiler Schlagzeuger und ein guter Gitarrist an der Seite, aber er selbst ist schon, also es ist noch kein Act. Also die Leute finden es geil, aber
weiß,
es ist noch kein
Act. Ich weiß, was du meinst. Das hat sich auch tatsächlich auf der Tour auch erst ab dem fünften Gig so richtig eingespielt, dass er auch ein bisschen mehr aufs Schlagzeug gehört hat, weißt du, und auch ein bisschen mehr auf die Gitarre. Das hat sich so ab dem fünften Date so richtig eingespielt. So, weil dieses Ganze, wir haben irgendwie nur vier Tage geprobt mit dem Ganzen, vorher gar nicht. Er war ja vorher nur mit DJ unterwegs so. Und dann diese vier Tage mit der Band, das war schon relativ schnell, wie das gehen musste. Und darum war uns irgendwie alle klar, das wird irgendwie diese ersten 3 bis 4 Konzerte ein bisschen schwierig werden. Mhm. Obwohl ich es gar nicht so schwierig fand, aber ich weiß, was du meinst.
Vielleicht müsste man auch den Hörerinnen und Leuten da draußen erzählen, was ich eigentlich meine.
Ach so.
Weil wir wissen jetzt beide, wovon wir sprechen, aber ihr wisst da draußen nicht, was ich meine. Ich meine, sondern es gibt auch so ein tolles Interview, auch mit Jan Delay, wie er meinte, so die Menschen wissen gar nicht, wie viel Zeit ich daran verwende, einfach eine Setlist zu schreiben und um die Setlist herum einen Plan zu machen, was also auf dieser Show passiert. Mm. Nicht, was gesagt wird, das nicht, aber dass du halt auch genau weißt, dass zwischen Song und diesem Song das stattfindet. Und selbst wenn es halt einfach nur, das ist eine Mini-Ansage, die dauert 10 Sekunden.
Ja.
Das ist, hier findet Platz, keine Ahnung, ein Feature. Mhm. Aber das ist halt alles so genau getimt und das Publikum, was da vorne ist, bekommt alles ganz genau mit, was da passiert. Und bei der Edo, bei dem Ding in Hamburg, habe ich so das Gefühl gehabt, so, ja, wir spielen jetzt hier so ein Gig. Und ich wenn ich mit dem Publikum rede, dann ist es auch irgendwie halt so halb privat, als wenn sie mir gerade im Wohnzimmer sind. Wir sind alle coole Freunde. So. Aber du hast aber einfach 1200 oder wie passen da rein?
1,4.
Du hast da 1400 Leute, die kannst du ja nicht alle mit so einem, ja, das machen wir jetzt immer so. Also klar, so Leute, so also, kannst du ja bündeln. Mhm. So, bestes Beispiel, du hast ja auch gerade eben diese Wall of Love bezeichnet. Mhm. Und man muss so vielen Menschen halt auch ansagen, so, jetzt passiert ein Event. Passiert genau das jetzt. Mhm. Und jetzt macht ihr das. Mhm. So. Sondern das wird dann halt so, ja, ich habe jetzt irgendwie mal eine Idee, komm, wir machen mal einen Graben. So, los, ey. Ja, komm, ich bin mit ein bisschen spielen. So und so. Und genau das, finde ich, macht halt einen guten, das macht einen guten Künstler oder eine gute Künstlerin halt aus und eine gute Show aus, dass alles, was halt da ist, halt auch genau geplant ist. Viele Sachen kannst du auch nicht planen.
Ja, klar.
Und ich finde halt auch vor allen Dingen schön, wenn eigentlich alles geplant ist, ist das wiederum das Schönste, wenn mal was in die Hose geht und du dann das irgendwie changen kannst oder so. Aber alles muss irgendwie einen straighten Plan haben, damit es einen
Fluss hat.
Damit es einen Fluss hat. Ja. Wie ein guter Film. Mhm. Eine gute Show hat halt einfach Höhepunkte, hat einfach ein Hoch, ein Down und ein Up und so. Und ich kann aber wiederum voll verstehen, wenn du sagst, ja, okay, wir hatten nur 4 Tage Zeit zum Proben. Und auf der anderen Seite sind die Arschlochtouren da.
Ja, ja,
die Arschlochtouren sind ja genau dafür da, dass du einfach irgendwie dein Timing und deine Bühnenpräsenz trainieren kannst und halt auch weißt, wann du etwas setzen kannst und dann wieder zu Charakter.
Ja, ja.
Das ist genau die gleiche Situation. Ein Künstler, musikalisch tight, aber gerade wenn es halt um dieses Bühnending geht, wie unterhalte ich mich jetzt mit den Leuten
Ansagen,
und so,
Ansagen
und du denkst, jedes Mal, ich will nicht sagen, ich bin halt auch alt, keine Ahnung. Vielleicht ist es dann dieser nicht Fremdscham-Moment, aber ich stand da mit 2 sehr guten Freunden von uns halt auch. Patrick Jansen war halt da von Live Nation und Mareike von ehemalig Habari und die sind halt gute Freunde und wir standen da ganz hinten bei den alten Leuten am Tresen. Das war wirklich witzig.
Ja,
vorne waren die ganzen Kids und hinten waren dann die Eltern und wir haben uns da so eingegroovt. Als Einlaufmusik hatten sie auch noch Limp Bizkit und du hast halt auf einmal, die hatten Marway von Limp Bizkit.
Schwierig.
Ja, definitiv, aber es war witzig, dann nach links und rechts zu gucken und halt auch in Patricks und in Mareikes Gesicht, die halt beide so, ja, geil. Und nur die alten Leute haben halt den Kopf genickt. Denn so ein Künstler, der halt auch einfach mal vergisst, wie sein Feature-Künstler heißt.
Wie heißt er denn nochmal?
Wir wissen nur jetzt
ja
die nochmal.
Ja.
Und weiß ich nicht. Also alles ist so nichts geplant und dann gleitet dir so eine Show irgendwie aus den Händen und dafür ist ja eigentlich denke ich halt immer, dafür sind halt diese Arschloch-Touren-Geschichten da, wenn vielleicht nur 20 oder 30 Leuten da, da sind, dann kann die halt auch
irgendwie mal, genau.
Dann ist es nicht so schlimm, als wenn die dann halt so eine Show vor 400 oder vor 1200 Leuten irgendwie aus den Händen gleitet. Auf der anderen Seite ist es halt so, die KünstlerInnen, die halt dann gerade unterwegs sind, die Fans, die halt vorbeikommen, die haben wahrscheinlich auch erst das dritte oder vierte Konzert, die wissen sowieso noch nicht so richtig, wie das Ganze
funktioniert
oder funktionieren kann.
Das ist halt alles auch ein bisschen schwierig, aber wo du gerade Feature sagst, wir hatten ja auch in Hamburg ein Feature, Lelano ist ja für zwei Songs auf die Bühne gekommen. Der Kuschelbär sozusagen. Und der ist dann einfach von Hamburg nach Dortmund aus mitgefahren, weil er Zeit hatte. Und dann war es im Endeffekt so, dass er die ganze Tour mitgefahren ist und die ganze Tour auf einmal im Bus saß. Und ich nach 4 Tagen gefragt habe, ich so, bleibst du jetzt eigentlich hier? Also können wir dich jetzt einfach mit einrechnen in die Travel Party oder wie läuft das so? Und er guckt Timo halt so an, ja, soll ich jetzt einfach hier bleiben? Und Timo so, ja, ist doch geil, hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit, ja, dann komm doch einfach mit. Und ich so, okay, alles klar, und dann sind wir jetzt 14 Leute.
Und genauso hat er sich das auch ausgerechnet. Mhm. Witzig, das ist der Typ auf dem Sofa, von dem keiner weiß, wie der eigentlich heißt.
So ungefähr, ja.
Wer ist denn das eigentlich? Ja, das ist der Feature-Künstler.
Ja. Aber er war halt auch so Zucker, ne? So 1,95 groß, so ein Teddybär-Dude, Alter, so.
Aber wo hat denn der gepennt?
Im Nightliner. Wir hatten ja noch Platz im Nightliner.
Ah, okay.
So, und dann so gesichtstätowiert irgendwie. Und dann aber halt aber auch sehr nicht Tour-erfahren, in Anführungsstrichen, so Nightliner-mäßig. Und auch was so Abläufe angeht, wie Soundcheck, so. Der hat irgendwie jeden Tag auch den Soundcheck verballert, so. Obwohl ich ihm 20 Mal geschrieben habe, ey, wo bist du gerade? Wir haben Soundcheck, wolltest du auch nochmal ganz kurz? Also auch so, nee, ich bin gerade unterwegs, ja, ist natürlich jetzt doof jetzt. Ne? Ja, dann müssen wir es heute Abend so hinkriegen. Und während des Edo-Sets habe ich ihn halt auch immer so einen Countdown gemacht. Noch 8 Songs, noch 6 Songs, noch 4 Songs. So, ich komme jetzt im Übrigen.
Jetzt, Daniel, jetzt!
Ich komme jetzt im Übrigen in Backstage und verkabel dich schon mal so. Und dann gehe ich wieder zurück und dann kannst du gleich kommen. Und dann kam er dann irgendwann. Ich so, jetzt kannst du kommen. Dann ist er dann gekommen. Und dann jetzt? Ich so, nee, ist noch ein Song. Und dann bist du dran. Okay, dann stand er da einmal. So gewartet, hat er die 2 Songs dann gezockt, ist von der Bühne runter, hat mir sein Kabel gegeben und sein Pack und sein Indie und so und dann so, ja, tschüss. Und dann war der auch wieder weg. Gott weiß, wo der überall gewesen ist. So. Oh,
und für ihn war es halt die beste Tour, die er jemals gemacht hat.
Ja, mit Sicherheit.
Das finde ich aber auch schon irgendwie wieder einen nicen Move. Ich würde ihn noch nicht mal böse sein, weil der Move an sich halt nice ist, weil das hat er auf jeden Fall geplant, dass er das genauso macht.
Meinst du nicht? Nee, das war nicht geplant, auf keinen Fall. Der wollte Hamburg halt machen und er wollte nach Dortmund mitfahren, weil er in Dortmund halt Leute kennt und auch da bleiben. Und dann waren die Leute in Dortmund irgendwie nicht da und dann ist er halt so, ja, nee, ich gammel jetzt hier noch rum, irgendwie bla bla bla. Dann ist er abends aufgetreten, dann nochmal und dann, wie gesagt, ist er einfach wieder im Bus eingestiegen. Und dann war er
die
halt
sind nicht da. Keiner so, hat mich abgeholt.
Es war halt echt irre, auf jeden Fall, dass einfach so, ja, ich hab Zeit, dann komme ich jetzt mit, so, alles gut, ja, schön. Nee, aber auch alle Venues und alle Veranstalterinnen waren total sweet, also wirklich alle Venues und alle Veranstalterinnen waren total toll. Also es gab überhaupt gar keinen Stress, überhaupt kein blödes Gelaber oder irgendwas, also es war einfach alles flauschig, so. Ja. Nach der Show kam man halt auch immer, Gott, was seid ihr für eine entspannte Produktion, es ist überhaupt kein Stress.
Witzig, wie du jetzt wieder vom Thema in das Anfangsthema rein.
Ja, es tut mir leid, Nein. Nee, es war alles schön.
Bei Daniel ist immer auf Tour alles schön.
Aber apropos alles schön, hast du, sagt dir Kalim was?
Kalim
ist auch ein Hip-Hopper und der hat einen Tag vor uns, wir hatten donnerstags eine Off-Day in Frankfurt und der hatte am Mittwoch in Frankfurt im Zoom gespielt, wo wir auch waren. So. Und dieser gute Mann hat während der Show einen Becher abbekommen. Alles gut. Ciao. Und dieser gute Mann hat während der Show einen Becher abbekommen und das fand er nicht so witzig. Und dann hat er seinen Tour-Seku, der hinten am DJ-Pult stand, wie so ein Hund zu sich rangerufen und hat gesagt, so, jetzt gehst du da voll hin und verprügelst den. Dann ist der Tour-Seku in den Bühnenrahmen, hat dieses Kit genommen, hat den über den Bühnenrahmen gezogen, hat ihn halt im Bühnenrahmen vermobbt. Dann haben noch mehrere Kids, die in der ersten Reihe standen, auch noch zugetreten. Dann kam erst die Security vom Zoom, die nicht in den Bühnenrahmen durfte, weil das nicht gewollt war vom Künstler. Die standen woanders, die haben es zu spät gesehen und haben den Typen mal natürlich sofort vom Boden hochgehoben und wollten ihn rausbringen. Und dann ist dieser Kalim nochmal zum Bühnenrand gegangen, wurde rausgegangen und hat gesagt, du Hund, jetzt bist du auf Kamera und gib dir nochmal eine Backpfeife. Und ich denke mir so, na, nicht nur er ist auf Kamera, Alter, du bist auch auf Kamera. So. Und das Ding ist innerhalb von, weiß ich nicht, von 2 Stunden halt so viral gegangen bei Insta, bei TikTok.
Ich hab das auch gesehen, ja.
Ey, Spiegel, Fokus, die Welt, jegliches Hip-Hop-Fanzine hat das halt sofort genommen und nicht aufgebauscht, aber darüber berichtet und wie asozial man sein kann und was das, also was das für eine unmenschliche Aktion ist, sowas zu tun. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Publikum genauso alt war wie bei Edo Saya.
Oh.
Ne? Also Kids, so, ne? Und denen halt so ein Ding vorzuspielen, ist halt völlig lächerlich so. Und wir haben halt anderen Tag in dieser Venue gespielt und sind dann halt da reingekommen, hatten natürlich ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil wir halt auch nicht so viel wussten. Und dann haben wir halt die Security nochmal gefragt. Und der Seko-Chef, der war halt völlig, völlig fertig, ne? Der meinte halt auch so, ey, Alter, wir durften nicht in den Bühnenrahmen rein, wir haben das dann auch zu spät gesehen, weil wir nicht im Bühnenrahmen waren, haben den Typen dann natürlich sofort geholfen und hochgehoben und haben uns dann fast noch mit seinen Sekos da geprügelt. Und in der Presse wird davon aber nichts gesagt, weißt du? Da heißt es nur irgendwie so, ja, das Zoom in Frankfurt, bla bla bla. Mhm. Und das fand ich auch sehr gut, dass Edo auch dann bei der Show im Zoom, da gab es halt so ein kleines Moshpit und da ist irgendjemand hingefallen und hat gesagt, ey, ne, kurz stopp, aufstehen und helft ihm bitte hoch. So, und seid mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger beim Rumpogen, wir wollen hier keine Gewalt, das hatten wir vor 2 Tagen, sowas finden wir richtig scheiße. So, und nochmal bitte einen dicken Applaus für die Security, die heute Abend einen mega Job macht, so, und bla bla. Und das fand ich sehr cool. Und das fand auch die Veranstalterin total gut und der Seko-Chef hat uns geliebt as hell. Also der wäre fast mitgefahren, der wollte fast Seko-Chef bei Edo werden. Also wirklich, der war so knapp davor, einfach bei uns in den Bus einzusteigen und mitzufahren.
Ja, ist ja gar mega kein Problem, gut. Das klappt ja ganz gut bei
das
euch.
Das klappt super, wir hätten noch ein Bett frei gehabt, wir hätten so mitfahren können. Aber das fand ich halt super asozial, weißt du? Also du hast halt so ein, also allein diese Bühne schon außer, weißt du, das war einfach so ein DJ, er stand halt da vorne, 80.000 Menschen links und rechts neben dem DJ, alle sahen so auf wie gerade aus dem Fitnessstudio und halt so eine ätzende Entourage dabei und dann halt so eine Scheiße zu machen und halt einen Fan zu verprügeln, der einen Becher wirft. Alter, wo sind wir denn hier? Also wie asozial willst du sein? Und in Dortmund hat er gespielt, da muss es auch wohl extreme Probleme gegeben haben mit Schlägereien und so. Und ich frag mich, Alter, warum wird so ein Typ nicht instant sofort rausgeschmissen von Clubs? Also weißt du, du meinst, dass du auf unserer Bühne ein Publikum verprügeln musst? Alles klar, Show abbrechen, Wichser rausschmeißen.
Auf der anderen Seite denkt er sich halt auch, wenn das viral gegangen ist, geil, es ist viral gegangen. Ich meine, was kann schon passieren? Kann die Mutter vorbeikommen und sagen, ja, du hast mein Kind geschlagen, kriegst vielleicht eine kleine Anzeige, ja, aber dass du so viel Promo, wie der jetzt bekommen hat dadurch, das ist ja genauso wie bei Creed 3. Hast du das mitbekommen eigentlich in der Zeit, als du unterwegs warst? Hast du nicht mitbekommen?
Nein, was denn?
Kannst du dich nochmal dran
erinnern? Ach doch, die Schlägerei in den Kinos. Doch, das habe ich gesehen. Stimmt, das hab ich bei TikTok gesehen. Ja.
Genau.
Ja,
es ist auf einmal wieder ein absoluter TikTok-Trend geworden. Ich weiß, glaube ich, nicht, ob das in Hamburg angefangen hat.
Ich weiß
es
auch nicht.
Dass es halt irgendwie so eine random Schlägerei gab, aber irgendwie innerhalb dieser kurzen Zeit hat sich daraus ein TikTok-Trend gemausert, dass die Leute sich bei Creed 3 auf die Fresse gehauen haben.
Super dumm, Alter. Also super dumm auch einfach.
Für ein paar Klicks und ein paar Likes, ey. Ja. So, was können wir das machen, dass wir irgendwie viral gehen?
Ja. Aber wo ich jetzt unterwegs war, und das habe ich jetzt nicht ganz so mitgekriegt, das konnte mir meine Freundin auch nicht so hundertprozentig erklären. Wir haben auch noch nicht mit YouTube darüber gesprochen, vielleicht hast du das mitgekriegt. Was war das denn jetzt mit diesen 2 12-Jährigen, die ihre Mitschülerin umgebracht haben?
Da bin ich raus. Also ich hab das mitbekommen, klar.
Okay.
Aber da bin ich, da kann ich jetzt auch gerade nichts zu sagen.
Aber da fällt mir noch nichts mehr zu ein.
Nee. Im Großen und Ganzen, warte.
Also das ist ja, also ich habe es halt, wie gesagt, nur auf TikTok und irgendwie auf Insta mitbekommen. Und ich meine, 12 Jahre, Alter. Also müssen die da nicht irgendwie mit Puppen spielen oder mit Autos oder mit so einer Rennbahn oder von mir aus mit Playmobil? Also das hat mich richtig geschockt. Und auch dann halt auch irgendwie mit zig Messerstichen, also nicht irgendwie so, oh, ich habe sie jetzt angestochen und weiß ich nicht, aus Versehen, und sie ist irgendwie verblutet, weil wir zu spät irgendwie Hilfe geholt haben oder irgendwas. Das war ja sofort irgendwie, wir stechen halt mehrfach auf dieses Mädchen ein. Also das ist also völlig, völlig absurd.
Okay, alles klar. Das ist in Freudenberg passiert und das waren 2 Freundinnen und die waren 12 und 13 Jahre alt und haben halt ein Mädchen, was Luise ist, einfach erstochen. Ich glaube, es wird auch aufgrund von Geheimhaltung dann auch nicht darüber gesprochen, wie oder was oder warum, weil die Öffentlichkeit interessiert sich halt darüber.
Doch, also, Mobbing, das habe ich ja gelesen. Es war ja Mobbing.
Es war Mobbing.
Das Mädel, was erstochen worden ist, die waren anscheinend erst beste Freundin. Und dann wurde sie halt sehr gemobbt und dann hat sie sich irgendwie zur Wehr gesetzt, keine Ahnung. Und dann haben die beiden wo gedacht, das ist eine super Idee, sie umzubringen. Und dann ist das halt anscheinend, weiß ich nicht, irgendwie passiert. Und das Schlimme ist ja auch, das habe ich auf Insta gesehen, dass diese Profile von den beiden Mädels, die das gemacht haben, bei TikTok immer noch online sind und öffentlich sind. Also du kannst da drauf gehen. Also man sieht 1:1, wer das war, mit Bild und allem drum und dran.
Weil die getaggt worden sind oder weil die Namen in der Presse gestanden haben.
Die Presse hat es, glaube ich, gar nicht gemacht. Nein. Ich glaube, das ging über Insta, über TikTok tatsächlich, dass FreundInnen von denen das eine Mädel hat wohl am Tag des Mordes noch ein Tanzvideo hochgeladen. Macht man anscheinend bei TikTok, man hat anscheinend Tanzvideos auch so. Und unter diesem Tanzvideo haben dann ganz viele Mitschülerinnen halt gepostet, so, Alter, wie kannst du hier ein Tanzvideo hochladen, wenn du gestern halt die umgebracht hast. Und dadurch haben halt alle irgendwie mitgekriegt, wer die beiden Täterinnen waren. Also es ist halt öffentlich und das war nicht von der Presse. So, also du kannst bei TikTok kannst du auf deren Profile gehen und die das noch reinziehen.
Es gibt ja auch keine Online-Medienberatung für Menschen, die straffällig geworden sind oder in so einen Akt verwickelt worden sind, wo dann Menschen halt kommen oder wo dann die Polizei kommt oder eine Psychologin oder ein Psychologe, der sagt so, weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Egal, was jetzt gerade passiert ist.
Wir kicken deine Social-Media-Accounts.
Wir kicken jetzt erstmal deine Social-Media-Accounts.
Ja. Das muss die Polizei nicht machen, das verstehe ich nicht.
Weil sie sich noch keine Gedanken macht, weil ja. Wir sind in einem Zeitalter, wo erwachsene Ärzte und Ärztinnen sich darüber beschweren, dass es jetzt eine Plattform geben soll, wo alle Krankenakten hochgeladen werden, weil sie normalerweise das halt immer noch von einem anderen Hausarzt zugefaxt bekommen. Mhm. So, ja, ja. Also in dieser Digitalisierung befinden wir uns und ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch je mehr du auf das Land geht, dass da sich niemand Gedanken macht auch über diese Social Media Aktivitäten, die halt dann stattfinden,
ja.
Die halt viel 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 größer bei den Kids sind als bei den Menschen, die sie dann halt betreuen.
Na gut, aber dadurch, dass es diese Accounts immer noch gibt, gehen natürlich noch immer mehr Leute drauf und bla bla. Ne? Das ist natürlich auch
Das ist schlimm, ja, schwierig. Ich weiß nicht, jetzt wird auch gerade, ne, wann bist du halt strafmündig, wann bist du nicht strafmündig, weil laut Gesetz sind die ja nicht strafmündig.
Nicht strafmündig, aber es kann mir ja keiner erzählen, dass die beiden nicht gewusst haben, was sie da tun, das tut mir echt leid. Also das war halt auch irgendwie im Gespräch, dass die beiden nicht gewusst haben sollen, was sie da tun. Also sorry, wenn man jemanden mit 13, 14 Messerstichen tötet oder sticht, weiß man auch schon ganz genau, was man da tut.
Ne? Ja, boah.
Also du solltest mit 12, 13 schon wissen, was böse und was schlecht ist.
Natürlich,
und das ist böse.
Das ist böse.
So,
vollkommen
klar. Weiß man.
Das weiß man.
Also wenn wir Fiete fragen würden, Fiete, ist es böse, eine andere Person, ist es böse, wenn du eine andere Person mit einem Messer stechen würdest, ist das böse?
Ja.
Würde Fiete ganz klar sagen, ja, safe, Alter, natürlich ist es böse, mache ich nicht. Also weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also Fiete weiß ganz genau den Unterschied zwischen gut und schlecht.
Ja.
Und eine 12- und 13-Jährige müssen den Unterschied zwischen gut und schlecht wissen. Auf jeden Fall. Wie die jetzt verurteilt werden, andere Sache. Ne? Gesetz ist Gesetz und so, bla 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 bla. Aber die beiden wissen, was gut und was schlecht ist. Das kann mir keiner erzählen. Also wirklich nicht. Schwieriges Thema, ich weiß.
Ich weiß. Ich versuche auch gerade irgendwie wieder reinzugehen. Jetzt holst du aber halt eine Brechstange raus.
Ich war 14 Tage nicht da.
Jetzt stehe ich hier.
Ich habe gleich noch ein tolles Thema.
Gut, ja, ich auch. Nee, wenn du jetzt so ein schwieriges Thema anfängst, dann hole ich auch mal gleich ein schwieriges Thema hervor. Ich will nicht sagen, dass das hat halt alles mit dem Social Media zu tun.
Nee, das will ich auch nicht sagen.
Aber ich auf der anderen Seite doch schon.
Ja.
Weil sonst würde ja so ein Scheiß wie bei den Creed-Filmen passiert, ja auch nicht so auf so ein großes ich hab Bock da drauf stoßen.
Ja.
Weil alle wissen, was da gerade passiert, das ist falsch.
Mhm.
So, aber man tut es trotzdem, weil es Likes gibt.
Ja, und aber da ist doch,
okay,
ja.
den Mord haben sie jetzt nicht gefilmt,
genau,
oder haben halt
ich.
Vor der Leiche halt einen lustigen Tanz
genau,
oder sowas gemacht.
Aber
du bist vielleicht einfach auch desensibilisiert von dem, was du schon gesehen hast. Weil wenn in deiner Timeline die ja
Schlägereien im Kino cool sind, ja, okay.
Und es cool ist, weiß ich nicht, auch nicht dieses Gangster, nein, nicht dieses Gangstergehabe, aber so ein Stanni-Spruch, wenn ich mit den Jugendlichen unterwegs bin, ist halt schon so, ja, wenn er nicht die Fresse hat, dann kriegt er einen Stich. Und das sagen dann halt irgendwie Zehntklässler so, okay, so zueinander. Und ich so, was? Ein Stich? Ja, mit dem Messer kriegt er dann einen Stich. So.
Ja, aber trotzdem kann mir keiner erzählen, dass ein 12- und 13-Jähriger nicht wissen, was gut und was böse ist. Also das ist
ja, aber was möchtest du denn als erwachsene Person dann, was möchtest du dann, also was wäre denn der, jetzt der Ansatz, mit diesen Kids dann umzugehen? Müssen die jetzt in den, würdest du jetzt sagen, die müssen jetzt in den Jugendknast? Weil das ist ja, das ist ja dann,
ja, auf
ist,
jeden
das
Fall.
Das ist Mord.
Es ist Mord, also es ist vor allem vorsätzlicher Mord.
Ja,
wahrscheinlich.
Mord. Und wenn es vorsätzlicher Mord ist, und wenn sie mit erwachsenem dann Strafrecht, bist du ja schon zwischen 15 Jahre und lebenslänglich. Oder ist 15 Jahre lebenslänglich?
Ich weiß es gar nicht. Also lebenslang, es ist natürlich eine harte Nummer, aber die müssen halt auf jeden Fall über Jahre halt irgendwie in also betreut werden und halt auch weggesperrt. Du weißt, was ich mit weggesperrt meine. In einer Einrichtung, wo die halt psychologisch betreut werden. Und das über Jahre. Safe. Und wo die auch nicht rauskommen. Also da bin ich auf jeden Fall für. Also ich bin nicht dafür, dass die jetzt in irgendeine Psychiatrie reinkommen, wo sie halt dann nach 3 Monaten die Wochenende zu Hause verbringen dürfen. Hm. Also das, ey, die haben Menschen umgebracht, Mann. Ja. Also sorry, die haben einfach einen Menschen umgebracht. Ohne Grund. Ohne angegriffen worden zu sein, ohne dass man sagt, das ist Selbstverteidigung gewesen oder irgendwas. Die haben einfach einen Menschen aus dem Leben gerissen. Die haben die ganze Familie zerstört.
Das wäre nämlich das Nächste. Eigentlich,
einfach so.
Dass da ja auch eine Mom und ein Dad irgendwo.
Eine Schwester.
Ja, genau. Sind.
Und boah, krieg ich Gänsehaut, das ist ganz, ganz schlimm. Nee, weg, also irgendwie wegsperren für Jahre auf jeden Fall. Aber halt natürlich psychologisch Betreuende, nicht einfach irgendwo reinstecken, Schlüssel wegschmeißen und sich nicht drum kümmern. Das ist vollkommen klar. Aber ich finde schon, dass das auf jeden Fall, dass die eine Strafe brauchen. Absolut. Also man kann jetzt ja nicht sagen, na, ihr seid ja 12 und 13, ihr fallt halt nicht unter das Jugendschutzgesetz. Mhm. Wir können jetzt nichts machen und wir geben euch mal ein Jahr in der psychiatrischen Klinik. Also das funktioniert doch nicht. Das kann man doch nicht machen.
Ich weiß es nicht.
Ich
kann es dir nicht sagen. Ich finde, es ist so schrecklich. Es ist eine so schreckliche Gräueltat, und wenn ich versuche zu reflektieren oder darüber nachdenke, als ich 12 oder 13 gewesen bin, und wie es in meiner Umgebung gewesen ist, kann ich nur sagen, wir hatten mal die Situation, dass ein Mitschüler von uns, dass die Schwester von ihm umgebracht worden ist. Aber jetzt nicht von einer Mitschülerin, sondern von einem älteren Dude. Ich glaube, die Schwester war, glaube ich, irgendwie 18, und der Dude, der das gemacht hat, war irgendwie 19 und 20. Und ich weiß noch, wie dieses Gefühl war, erstens, als wir das gehört haben. Also, dass ich mich ziemlich leer gefühlt habe und das nicht verstehen konnte. Und ich weiß noch, wie es für mich war, bei ihm in der Nähe zu sein. Weil es war immer so ein unwohles Gefühl, und weil man nicht wusste, wie man mit ihm umgehen sollte. Und ich weiß auch, dass die Zeit, die ja noch auf unserer Schule gewesen ist, ganz, ganz, ganz schwierig für ihn war, das zu verkraften. Aber ich versuche ja halt auch die Leute zu verstehen, die damals mich durchs Dorf gejagt haben. Mhm. Also wir hatten halt so einen Tammo von Ass. Was machst du heutzutage eigentlich? Wer bist du? Was machst du? Wir hatten da so einen Dude, Tammo von Ass, der war halt auch irgendwie eine Klasse über mir. Und ich wusste ganz genau, das ist so einer, der, wenn ich durchs Dorf fahre, der jagt mich dann. Mhm. Da war ich so 12, 13, 14 Jahre alt, und der war 15. Und ich wusste, wenn ich dem begegne, dann bin ich
naja.
Opfer. So, dann kriege ich auf die Fresse. So, und dann habe ich mich teilweise gar nicht mehr getraut, durch das Dorf an bestimmten Ecken zu fahren, weil ich wusste, wenn der mir irgendwie alleine begegnet, dann wird er mich halt schlagen. Ja. Und der war halt viel, viel größer und stärker als ich. Weiß ich nicht, wie weit das denn gegangen wäre. Selbst der war damals nur so weit, dass ich mit einer blutigen Nase nach Hause gegangen bin, und das war es dann halt.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein habe ich auch nur noch Mitleid für den. Also es ist halt, also ja. Ich glaube, ein Wegsperren hört sich so hart an. Ich glaube, die brauchen jetzt einfach, die brauchen einfach betreute Hilfe.
Ja, sag ich ja, die brauchen auf jeden Fall
betreute Hilfe. Hilfe.
Aber
und
ja, lass uns doch zu was total Witzigen kommen.
Nee, jetzt, okay. Jetzt kommen wir noch okay. was Trauriges. Okay. Aber ich hätte anders angefangen, und dann dachte ich jetzt, das, wenn ich damit anfange, denkst du so, oh, jetzt kommst du aber mit einem harten Thema.
Ja,
also es geht ganz einfach los. Ich habe einen Film gesehen, und dieser Film heißt Cocaine Bear. Das ist ein das ist, ich würde mal sagen, es ist ein Monster-Horror-Movie und der wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Es geht um die alten Drogenkartelle, die in den 80er Jahren nicht gewusst haben, wie sie in Amerika Drogen reinbekommen. Also es geht halt um Koks. Und es gab dann halt Koksflugzeuge, die halt über den Nationalparks halt Pakete mit Koks abgeworfen haben, sodass Menschen dann in den Wald reingehen konnten und die Koks-Pakete halt aus dem Wald rausgezogen haben. Und in diesem Film geht es darum, dass ein Bär halt so ein Koks-Paket gefunden hat und sich halt und das halt und dann halt total auf Koks ist, so ein Schwarzbär. Und dann also, das ist genau ein Film für dich.
Absoluter B-Movie-Trash.
Ja, Alter. Es ist richtig B-Movie-Trash. Okay. Aber das Witzige ist, dass das am Anfang steht, dieser Film beruht auf wahren
Begebenheiten.
Okay. Ob das mit dem Bär passiert ist, keine Ahnung.
Ich glaube eher alles andere, aber nicht der Bär.
Aber der rennt halt wie, kennst du noch von Stephen King Cujo?
Ja, klar.
Dann rennt halt dieser Bär durch die Gegend und killt einfach alles auf Koks.
Ja, würde ich auch mal, wenn ich einen Bär wäre auf Kokain, würde ich auch alles killen.
Und es ist sehr unterhaltsam und es spielt halt Ray Liotta mit.
Okay.
Und am Ende stirbt halt Ray Liotta und kurz, Spoiler, weil er der Böse ist,
naja.
So, wird halt vom Bären gekillt. Und kurz danach ist der Film dann zu Ende und dann steht da in loving memory to Ray Liotta. Mhm. Und es war so, hä? Ist es jetzt auch ein Joke oder was?
Nee, der ist doch tot.
Ja, ich weiß, aber dass er tot ist. Aber warum haben wir nicht darüber gesprochen?
Hey, das haben wir schon mal.
Nee, das haben wir. Ray Liotta haben wir niemals in diesem Podcast. Haben wir niemals darüber gesprochen, dass Ray Liotta tot ist.
Okay.
Ich habe das erstmal auf Wikipedia nachgeschlagen. Ja. Der ist im Mai 2022. Ja.
Corona. Also ja, nicht an Corona, ne? Aber du weißt.
War im Hotelzimmer und ist da irgendwie. Die Begebenheiten wurden alle auch noch nicht so irgendwie.
Irgendwas mit Drogen auf jeden Fall.
Und es war so, oh krass, Ray Liotta ist tot. Das hat mich richtig traurig gemacht. Da habe ich mir darüber nachgedacht, was war denn in der Zeit? Warum wurde das denn nicht so groß aufgehängt? Das wäre normalerweise ein riesengroßer Medienbericht gewesen. Ach so, Krieg.
Ja, aber Ray Liotta war auch nicht mehr so, dass da jetzt ein Riesenhubei drum gemacht worden wäre oder ist. Also weißt du, also er war halt ja jetzt, also er hat ja nicht mehr so wahnsinnig viele Filme gemacht und die Filme, die er gemacht hat, waren ja auch alle nicht geil.
Nee, darum geht's mir aber gar nicht. Aber ich finde gerade, Mensch, der hat Casino,
Goodfellas. Ja, früher, auf jeden Fall.
Und einfach diese ganzen
Flucht aus Absalom, bla bla bla.
Scorsese durchgehend, das war halt einfach mal ein riesengroßer Star. Und dass das halt einfach so vorbeigegangen, so flöten gegangen ist. Und ich dachte, ich mache dich jetzt auch hier, Ray Liotta ist tot. Was? Ray Liotta ist tot.
Ja, der ist tot.
Das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
Ja, ich hab das ja mitgekriegt und war da ein bisschen traurig. Ich hab mir dann erstmal sofort Goodfellas und Casino reingezogen. Weil das die besten Filme sind, die er gemacht hat, auf jeden Fall.
So, was für eine lustige Nachricht hast du noch?
Aber wo wir gerade bei Filme sind, geht mal bitte alle auf Paramount Plus. Ja, ich weiß, ist ein scheiß Bezahlbums, was man zu Amazon irgendwie noch kaufen muss und das ist auch alles nicht geil da. Und
willst du jetzt eine Serie vorschlagen?
Ja, Tulsa King, Alter.
Ich Klotz TV. Die Rubrik für alle Film- und Seriennerds der Nation. Daniel Hüttmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV. Das Format gönne ich mir.
Sylvester Stallone hat eine neue Serie.
Ich wusste ganz genau, ich bin gerade mit dem Fahrrad an diesem scheiß Plakat vorbeigefahren.
Geil.
Und hab dann gedacht so, oh, wetten, Daniel Hüttmann hat schon Tulsa King angefangen.
Ja, mit es gibt
Sylvester
zwei Folgen.
Stallone. Ah, es gibt zwei Folgen.
Es gibt erst zwei Folgen, die habe ich mir gestern reingezogen und es ist großartig. Sylvester Stallone ist ein Gangster, war 25 Jahre im Knast, kommt wieder raus und seine Gangsterfamilie kann nichts mehr mit ihm anfangen und verfrachtet ihn nach Tulsa, wo halt nichts ist.
Ist ein Tulsa?
Ich weiß nicht, irgendwo am Arsch der Heide, wo es auch Rinder gibt. Da ist also einfach gar nichts.
Irgendwo am Arsch der Heide, wo es Rinder
gibt. Ja, das ist halt am Arsch der Welt. Und er soll da halt sozusagen das Gangster-Ding wieder aufbauen und Kohle halt da verdienen. Und er ist halt so ein bisschen out of order, weil er einfach 25 Jahre im Knast war und nichts mitbekommen hat, was in den letzten 25 Jahren so passiert ist. Er weiß halt nicht, was ein Smartphone ist oder was ein Uber ist oder sowas. Und weißt du, das ist halt so total witzige, süße, kleine, random Geschichten, die er nicht weiß, weil er halt im Knast gewesen ist. Und er versucht in Tulsa jetzt halt sein Gangster-Imperium wieder aufzubauen und fängt damit an, in so eine Cannabis-Station zu gehen, in den USA USA kannst du ja mit auf Rezept Cannabis kaufen. Da gibt es ja extra so Shops, wo du reingehen kannst, ne? Dann kriegst du ja irgendwie Joints und dann kriegst du Gummibärchen und so, keine Ahnung. Und da geht er halt rein und das ist so, sozusagen sein erster Kunde, in Anführungsstrichen, dem er dann sagt so, ja, wenn du mir hier nicht 20% deines Wochengeldes gibst, so, dann kann ich dich nicht beschützen. Und der tut dann so, aber vor wem willst du mich denn beschützen? Ja, vor allem, was hier so passiert, von den Gangs, von der Polizei. Ja, aber wir haben hier keine Gangs, so, weißt du? Und das ist halt so ganz süß gemacht, wie er halt versucht, irgendwie da wieder ranzukommen und besorgt sich halt so ein Fahrer, der eben mit so einem fetten SUV halt überall hinfährt. Das ist großartig. Er muss dann irgendwie einen neuen Führerschein machen, weil seiner 1982 abgelaufen ist oder so, weißt du, solche Geschichten. Guckt euch das an, das ist wirklich großartig. Es ist Gangster meets ein bisschen witzig, ist auch ein bisschen brutal, weil er auch einfach so ein Schlägerdude ist, so, der den Leuten halt auch direkt auf die Fresse haut, wenn irgendwas scheiße läuft, was auch wieder total super ist. Das ist großartig, Tulsa King. Das ist eine der witzigsten Serien, die ich so lange gesehen habe.
Und ist Sylvester Stallone wirklich so alt wie er?
Ja, auf jeden Fall. Also Sylvester Stallone ist uralt. Und was mich tatsächlich tierisch nervt, ist, dass Sylvester Stallone ja schon in dem letzten Creed-Teil eine andere Synchronstimme hat. Das macht mich ja wahnsinnig.
Aber ist der nicht gestorben?
Ich weiß nicht, ob die Synchronstimme gestorben ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er eine neue Synchronstimme hat. Und sich daran zu gewöhnen, ist ein bisschen schwierig. Aber sonst ist es auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Tulsa King ist auch wirklich auf jeden Fall eine sehr großartige Serie, die man sich angucken kann. Genau, das war Glotz TV. Und ganz zum Schluss noch mal ganz kurz eben was zu lachen. Hast du es mitbekommen, dass der Wendler eine eigene Fernsehserie kriegen sollte?
Das auf RTL 2? Das ist doch schon
alt. Ja, fünf Tage ist es alt. Das ist nicht alt, das ist fünf Tage alt.
Es kommt mir schon vor, als wenn es... Ja, er hätte eine
ich
neue...
Ich weiß, jeder hat schon darüber gesprochen, aber ich möchte das bitte auch noch mal ganz kurz eben
als an.
Als ehemaliger Wendler-Fan möchte ich das mal ganz kurz. Wem hat man bei RTL 2 dann ins Gehirn geschissen, dass die sich allen Ernstes gedacht haben, dass es eine geile Idee ist, einen Schwurbler, einen Holocaust-Leugner, einen Antisemiten, der öffentlich auf seinem Telegram-Kanal die jüdische Bevölkerung in Grund und Boden gehetzt hat, eine Doku-Soap zu geben. Also Ende Mol, der wollte das ja machen.
Ja.
Wie gaskrank, wie dicht muss man sein, um zu sagen, den holen wir uns jetzt mal hin, das ist eine super Idee. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch völlig absurd.
Ich glaube, da gab es in den Räumen, in diesen geheimen Räumen, ja, wo sich die ganzen Produktionsleitungen und Programmintendantinnen treffen, gab es da genau das. Da gab es halt vielleicht die eine Seite, die so vielleicht ein bisschen links angehaucht ist, die gesagt haben, ja, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber da gab es die andere Seite, die gesagt hat, genau deswegen, weil es polarisiert und weil die Leute einschalten werden.
Es ist unfassbar. Und ich finde es total geil, dass die Geistens gesagt haben, so, nee, wenn der Wendler kommt, hören wir auf. Ein dicke Props an die Geistens, die das gesagt haben. Und daraufhin hat RTL 2 ja gesagt, nee, machen wir nicht. Und wahrscheinlich auch auf dem Drängen von RTL, die ja im Endeffekt den Wendler aus DSDS rausgeblurrt haben. Und also in der ganzen Staffel rausgeblurrt haben und ihm jedes Mal eine Sprechblase gegeben haben, wenn er was gesagt hat und seine Stimme weggemacht hat. Also ich frage mich auch, ob RTL 2 nicht mal RTL gefragt hat, ey, haltet ihr das alle für eine gute Idee? Ihr habt den ja damals rausgeschmissen aus Gründen. Und dann ist er noch mehr, dann ist er noch weirdo-mäßiger geworden. So, ne?
Schwierig. Ich glaube, die haben das auf eine Karte gesetzt, auf diese.
Glaube ich auch.
Entweder schreien alle und sagen, oh, das funktioniert nicht. Mhm. Aber jetzt geht ja auch Nena schon wieder auf die Bühnen Deutschlands.
Ja, das ist richtig.
Deshalb könnte es ja auch sein, dass es mit dem Wendler auch funktionieren könnte.
Ja, aber zwischen Nena, ich schwubel ein bisschen rum, und Antisemit Wendler ist halt noch ein Unterschied.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch du die eine oder andere Folge geguckt hättest.
Ja, natürlich hätte ich mir das angeguckt.
Ja, siehst du. Ja, aber auch du.
Jeder hätte sich das angeguckt.
Richtig.
Jeder. So, weil alle wissen wollen, was will der Dude uns jetzt erzählen.
Und so war das in diesen Redaktionsräumen halt auch.
Ja.
So.
Ja, ich fand sein Statement auf jeden Fall geil, wo er da geschrieben hat, so, er versteht diese ganze Aufregung nicht, es sollte doch einfach nur eine Doku werden über ihn und seine 12-jährige Freundin, die jetzt ein Kind kriegt, wie sie halt das Kind kriegt, und das, was er auf seinem Telegram-Kanal gesagt hat, diese ein oder zwei Äußerungen, die halt so ein bisschen misslungen sind, und nicht so ein oder zwei Äußerungen. 2 Jahre hat der Dude so miese Scheiße gepostet, jeden Tag 50 Postings, wo ich denke, das Kind, also wie dumm ist denn der Typ? Also mal ehrlich jetzt.
Ja, und der Vertrag wurde ja auch schon unterschrieben.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der Kohle kriegt. Ich glaube nicht, dass der Kohle kriegt. 100, nee, das glaube ich nicht. Da gibt es irgendwo eine Klausel. Die RTL 2 ist ja nicht doof. Die geben denen nicht einfach Kohle. Nie im Leben, Alter. Das glaube ich nicht. Da ist irgendwo eine Klausel im Vertrag drin, wo drin steht, wenn das hier vielleicht doch nicht zustande gekommen sollte, weil du halt ein dummer Antisemit bist, kriegst du nur 10% des Ganzen.
Meinst du? Aber das, so ein Scheiß, ja, der lässt sich aber trotzdem nicht drauf ein. Ich glaube, das ist
aber
schon...
Aber RTL 2, also RTL 2 ist schon dumm, aber so dumm ist, sind die nicht, dass die denen einfach die Kohle geben. Auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Und wenn sie cool sind, geben sie ihm die Kohle und dann überweisen sie es auf ein deutsches Konto und dann wird sofort gefändet. Das kann man natürlich auch machen. Dann kriegen die ganzen Gläubiger nämlich ihre Kohle. So ja, sieht's nämlich aus.
Am besten wäre es eigentlich, wenn sie die Kohle nehmen und das auf ein Konto einzahlen für... wird es eine Tochter oder wird es ein Sohn?
Das wird, glaube ich, eine Tochter und die tut mir jetzt schon leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Was soll denn daraus werden? Die werden die von vorne bis hinten vermarkten. Gebe ich die Brief und Siegel drauf.
Natürlich.
Und die wird direkt bei OnlyFans angemeldet. Ja, OnlyFans ist nicht nur Porno. OnlyFans ist auch Fußfetisch und Handfetisch und so. Da ist nicht nur Porno.
Ja, und Kinderfetisch.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Ja, aber die werden die von vorne bis hinten vermarkten, hundertprozentig. Also der Wendler wird so viel, ich meine, der schickt seine Freundin zu OnlyFans, damit er Kohle kriegt. So, weil das bisschen Kohle, was er da für seine Prepper-Sachen da kriegt, für seine Kekse, die 20 Jahre halten und für diese Wasseraufbereitungsscheiße auf Telegram, was willst du damit verdienen? So viele Prepper gibt's auch nicht auf der Welt, die Scheiße da halt kaufen, so. Muss man mal ganz klar sagen.
Ja, ist doch unfassbar. Man sagt auch immer, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ja, wie so ein Mensch es trotzdem irgendwie immer wieder schafft, Gesprächsthema zu bleiben.
Ja, ist krass, ne? Ja. Ey, wir haben eine wunderbare Playlist, ihr lieben Menschen da draußen. Die heißt Astrakulada Nachtasyl. Und da wünschen wir uns ab und zu eigentlich jedes Mal Songs drauf. So wie auch heute. Und wo haben wir es denn? Na, guck mal. Ich wünsche mir von Joy Division, ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Haben wir Disorder schon drauf?
Nee.
Nee, dann wünsche ich mir von Joy Division Disorder. Ich bin gerade in so eine kleine Joy Division. Ich war ja nie so Riesenfan, fand ja immer nur so, geht alles irgendwie so. Ich werde gerade richtiger Fan. Und ich
jetzt, wo die Tage wieder wärmer werden, ist auch wieder Joy Division-Zeit.
Genau,
ne?
Absolut. Und ich wünsche mir von Thiago war unser Support auf der Edo-Sire-Tür, wünsche ich mir Sonne. Das ist so neuer deutsche Welle, Falco angehauchter Pop. Und das ist sehr schön. Kommt jetzt auch das neue Album und da gibt's einen Song, der heißt Vienna, der da geht, ich wäre so gerne in Vienna, doch ich wohne irgendwo in Norddeutschland, ich habe gehört, dass Kokain ist dort schneller und das nächste fällt mir nicht wieder ein.
Ach so, in Vienna.
In Vienna.
Ich habe gerade verstanden, ich wäre so gerne in Rihanna.
Nee, das wäre wahrscheinlich auch der Lutz, aber in Vienna. Großartige Ella, Band, check die mal aus, Thiago.
Mir wurde gestern eine Band... aufgeschwatzt, und zwar Future Franz. Die haben einen unfassbar guten Song, der heißt Raucher. Mhm. Wenn du gerade auf Joy Division stehst, musikalisch Richtung Joy Division, aber ich kann nicht sagen, also das sind noch nicht mal humoristische Texte, aber sie sind einfach sehr, sehr böse.
Okay.
Und dann gibt es noch eine andere Band und ich bin so traurig, dass ich sie hier in der Astra-Stube verpasst habe.
Uwe?
Ja.
Das ist krass, ne?
Ich hab
Fest und Flauschig, sage ich dazu nur. Haben direkt 3 Songs von Uwe auf ihrer scheiß Playlist gepackt.
Und was für eine geile Band, was für eine gute Platte. Die haben jetzt gerade eine neue Platte rausgebracht. Die heißt auch nur Uwe.
Ja.
Und der Anfangstrack heißt politisch korrekt sein.
Ja, mega.
Und das ist ein unfassbar guter Track.
Ist eine wahnsinnig gute Band, check die mal aus. Also Uwe ist wirklich großartig.
Das sind fünf alte Männer, die aber auch keinen wirklich krassen Background haben, so wie ich bin so der Drummer von Tokotronic und trifft dann irgendwie auf.
Das ist keine All-Star-Band.
Und du denkst halt einfach so, ey, was für ein gutes Album das geworden ist. Das haben sie hier in Hamburg aufgenommen, beim Clouds Hill.
Genau, im Clouds Hill aufgenommen, hatten hier bei uns in Astra-Stube ja auch ihre CDU-Lease-Konzert sozusagen.
Ja. Ja. Und ich habe das nur gesehen und habe Uwe verwechselt und dachte, Ulf spielt.
Schon wieder. Die auch unglaublich gut sind.
Die auch Ulf. Unglaublich gut sind, aber die habe ich auch schon 2 oder 3 Mal gesehen, aber die sind nicht hingegangen. Aber es war nicht Ulf, es war Uwe.
Es war Uwe.
Uwe und Ulf. So, wir hören uns nächste Woche wieder.
Das tun wir, meine Lieben.
Wenn es wieder heiß Astrakulada-Zeit.
Oh, und ich werde mich jetzt erstmal ins Bett legen.
Ja, gönnen wir Daniel seinen Schönheitsschlaf.
Hast du gerade irgendwie eine Serie für mich? Ich habe jetzt leider Madam Secretary mit 6 Staffeln durch. Ich brauche mir eine neue Serie.
Schau dir mal wieder Shameless an.
Hab ich letztens erst gemacht. Also gar nicht so lange her, leider. Hm. Ich würde mir ja nochmal House of Cards angucken, aber das darf man, glaube ich, nicht, ne?
Ich weiß nicht, ob man das. Das wäre genauso, als wenn du sagst, du hörst jetzt die neue.
Michael Jackson nicht mehr?
Du hörst jetzt Michael Jackson nicht mehr, genau. Die neue Michael Jackson und der alte Casper. Ja. Wir hören uns
nächste Woche.
Howdy ho.
Howdy ho.